Radio Sai, Deutschland.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu dieser Sendung. Könnten Sie wirklich bedingungslos sagen, Herr, dein Wille geschehe, wenn Sie durch Verzweiflung, durch Ängste und durch tiefe Trauer gehen müssen? Oder hadern Sie dann vielleicht doch mit Gott und sagen, warum muss gerade ich so viel leiden? Christa Bouyer musste durch all diese Tiefen der menschlichen Existenz gehen und hat dadurch Swamis bedingungslose Liebe erfahren dürfen. Wir legen diese Stunde Bhagavan Sri Satya Sai Baba in Demut zu Füßen. Liebe Christa, ich weiß, du hast schon 1982 von Sai Baba erfahren. Wie kam das damals? Kannst du dich daran noch erinnern? Denn 1982 war er ja längst nicht so bekannt wie vielleicht 10 Jahre später oder gar heute.
Ja, ich kann mich noch sehr gut erinnern. Ich war bei einem Seminar in Bad Kissingen. Es ging um Kriya-Yoga. Und wir waren so aus München, eine Gruppe von 5 Ladies, ich glaube ein Mann war dabei. Und wir sind da hingefahren, das wollten wir uns anhören, da hat Roy Eugene Davis einen Vortrag gehalten. Das war ganz spannend. Und am zweiten Tag, am Sonntag, hat er dann gesagt, es gibt in Indien einen Purna-Avatar und den kann man besuchen. Und ich setze jetzt eine Reise zusammen, also wer möchte, kann sich da anmelden und mitfahren. Aber ich mache euch darauf aufmerksam, es waren 82, man liegt am Boden, auf dem Beton und da hat eine Matratze und da hängen Schnüre rum, da hängt man alles auf, aus den Wänden kommen Wanzen und diese schwarzen Käfer da, die Kakerlaken, die fliegen sowieso herum, aber wir sind bei einem Purna-Avatar, der ist wie Jesus, kann wie Jesus heilen und Dinge materialisieren und ist überall gleichzeitig und so. Und dann haben wir uns das alles angehört, unsere Gruppe. Also eigentlich hat jeder sich so angeguckt und gesagt, na, also ich weiß nicht, ob ich da hin muss jetzt mit Kakerlaken und Wanzen in der Wand. Und eine aus unserer Gruppe hat den Finger gehoben und hat gesagt, ich fahre dahin. Dann haben wir gesagt, du Otti, ja, ich fahre dahin, ich schaue mir das an. Dann haben wir gesagt, ja, also wir sind voller Respekt, also dann machst du das. Die ist dann da hingefahren, 14 Tage, sie hat gesagt, ich schaue mir Indien an und am Schluss fahre ich in den Ashram. Dann kam sie zurück und waren alle natürlich ganz neugierig. Ich weiß noch, wie sie gesagt hat, ich habe überhaupt nichts von Indien gesehen. Ich bin direkt in den Ashram, bin dort 14 Tage geblieben und habe ein Wunder nach dem anderen erlebt. Sie kam auch zurück mit Vibhuti, was ihr materialisiert wurde, aber so wie so Kügelchen mit Amrit gemischt. Und also so viele Wunder erlebt. Wir haben von abends, ich glaube in 8 oder 9 bis 4 Uhr früh mit ihr gesessen und nur zugehört. Und dann hat sie da Bücher ausgelegt gehabt. Und dann durfte sich jeder ein Buch aussuchen, war auch Deutsche dabei und so. Und ich habe mir von Howard Murphy genommen, The Psi-Meister. Das habe ich gesagt, okay, das schaue ich mal an und das lese ich zu Hause. Es war also im Dezember 1982. Ja, und dann habe ich das Buch zu Hause gelesen, voller Spannung. Und interessanterweise habe ich immer, wenn ich das Buch aufgeschlagen habe, dieselbe Seite aufgeschlagen. Und dann habe ich immer dieselbe Story gelesen.
Erzähl mal die Geschichte.
Also ein Augenarzt operiert einen Patienten, Der liegt da und er hatte so ein schweres Augenleiden. Und während der Operation merkt der Arzt, dass der Patient Herzprobleme hat und also wie im Sterben liegt. Also er weiß nicht mehr, wie er das machen soll, das Auge und das Herz. Und er ruft Swami, Swami, Sai Ram, Sai Ram. Und die Helfer stehen daneben, alle Sai Ram, Sai Ram. Er hat das Gefühl, er stirbt unter seiner Hand. Und in dem Moment sagt er, hat er gemerkt, wie seine Hände Swamis Hände wurden und wie sein Kleid orangefarben wurde und wie Swami sich materialisiert hat und durch ihn operiert hat. Und der Patient war gerettet, das Auge gerettet und er ist am Leben geblieben. Und immer habe ich diese Geschichte aufgeschlagen in dem Buch. Da habe ich gedacht, also komisch, dass ich immer wieder dasselbe lesen muss. Aber das konnte ich schon auswendig. Okay, dann am 18. April 1983 bin ich im Auto gefahren. Ich kam von einem Seminar mit einem Amerikaner, der uns gelehrt hat, immer zu sagen, you are whole and perfect now. Also ich habe dauernd zitiert, I'm whole and perfect now. Hat ein kleines Täschchen am Schoß mit Vibhuti drinnen, weil die hatte uns auch Vibhuti gebracht. Also ich fahre da im Auto und auf einmal komme ich in eine Situation, ich sehe es noch vor mir. Vor mir auf dem mittleren Ring fährt plötzlich ein Auto von links kommend über den mittleren Ring und links von mir ist ein Auto und rechts von mir ein Auto. Und dann habe ich gewusst, es geht um Leben und Tod. Ich wusste das, es geht um Leben und Tod. Und dann bin ich also voll auf den drauf, ich bin durchs Fenster durch, bin aber wieder zurückgefallen und da bin ich dann drin gesessen, eingegraben, aber ich habe gemerkt, ich lebe. Und dann habe ich nur gehört, tü, da, da, ne, und so weiter, wie das eben dann ist, die Polizei und so weiter. Und dann haben sie mich da rausgeholt. Und dann war da in der Notaufnahme um Mitternacht eine Ärztin und ich habe dauernd dieses Mantra von diesem Seminar, I'm whole and perfect now, I'm whole and perfect now. Ich bin heil und vollkommen jetzt. Ich bin heil und vollkommen jetzt. Und dann hat die, das erzählt sie mir oft heute noch, sagt sie, also ich musste dir einfach zwischendurch sagen, halten Sie jetzt endlich mal Ihren Mund. Ich muss Sie nähen. Bitte sind Sie jetzt endlich mal still. Ich war wie unter Trance. So, ne? Dann hat sie mich wunderbar genäht, wie du ja siehst. Und dann hat sie aber gemerkt, dass mein Auge schwer verletzt ist und hat gesagt, das reicht hier nicht, wir müssen es in die Augenklinik transportieren. Und dann haben sie mich ins rechts der Isar in die Augenklinik gebracht. Und dort lag ich dann, alles zugebunden. Und dann hatte ich immer dieses Buch vor Augen von Swami. Und diese Geschichte mit dem Augenarzt, das war ganz präsent. Dann habe ich immer gesagt innerlich, Baba, wenn du wirklich der bist, wie in dem Buch drinnen steht, dann bitte komme du jetzt und operiere durch die Hände meines Arztes. So wie du das in Buddhaparthi bei diesem Arzt, bitte, habe ich dauernd wie so gebetet. Und gegen 6 Uhr früh kam dann dieser Arzt und hat das alles aufgebunden und hat gesagt, Frau Bouyer, ich werde Sie jetzt operieren. Haben Sie noch eine Frage? Und ich weiß noch genau, ich habe gesagt, ich weiß, dass Sie Ihre Sache gut machen werden und ich danke Ihnen dafür. Ich habe das so Barbara übergeben gehabt, dass ich wusste, er wird es machen. Und dann sind wir rein ins OP, da hat er 6 Stunden operiert. Das Auge war völlig zerschnitten, also total, ja, also Swami hat durch ihn operiert. Und so war ich also sehr lange zugebunden und ich immer im Dunkeln, ich wusste nicht, ob Tag oder Nacht war. Und in der Zeit, wo ich so zugebunden war, sah ich immer Swami, obwohl ich ja noch nie bei ihm war, ich hatte nur Fotos von ihm gesehen. Und es war so schwarz-weiß und er war ganz jung mit seinem riesen Haaren und hat mir immer zugewunken und ha, ha, ha und gelacht und gelacht. Er sah ganz jung aus. So am Chitravatri, so, ne? Das hab ich dauernd gesehen. Mein Mann hat mich dann besucht im Krankenhaus und er hat mir erzählt, da sind gerade die Ärzte da gewesen und haben das aufgebunden, um zu schauen, ob das gut verheilt. Und da ist er dahinter gestanden und da, wie er gesehen hat, wie das alles ausschaut, ist in Ohnmacht gefallen. Und dann habe ich so richtig so einen Tiefpunkt gehabt. Und dann habe ich meiner Freundin, die mich jeden Morgen angerufen hat, habe ich gesagt, du Ursula, lass uns doch diesem Sai Baba einen Brief schreiben. Vielleicht kann er mir helfen, vielleicht kann er mir wenigstens ein Zeichen schicken oder irgendwas. Aber das musst du machen, weil ich kann ja nicht schreiben. Dann hat sie gesagt, ich komme. Dann hat sie geschrieben und ich habe diktiert. Liebster Baba, bitte hilf mir, schick mir ein Zeichen, dass du da bist und dass du mir helfen kannst und so. Haben wir alles so geschrieben. Und dann haben wir gesagt, den müssen wir eingeschrieben, natürlich nach Indien schicken, dass er gut ankommt. Das wird 5 Tage dauern und so. Und nach 5 Tagen habe ich dann immer gehofft, dass ich doch irgendwie ein Zeichen kriege. Und dann eines Tages war ich so deprimiert. Und meine Freundin hat mich jeden Morgen angerufen. Und dann habe ich zu ihr gesagt, du Ursula, ich habe so das Gefühl, ich werde völlig verunstaltet sein und ich werde nicht mehr sehen können auf dem Auge. Ich bin so down, ich habe auch so eine Angst. Und da hat sie gesagt, nein, ich weiß, dass du wieder sehen wirst. Es ist nur eine Frage der Geduld, der Zuversicht und der Zeit.
Wie alt warst du damals?
39. Nach diesen drei Worten hat sich plötzlich jemand, ich habe natürlich immer wieder gebeten, Barbara, gib mir ein Zeichen, hat sich plötzlich jemand ins Telefon reingeschaltet. Dann haben wir einen ganz lauten Gong gehört. Boah, das war so, ein irrer lauter Gong. Dann hat eine männliche Stimme auf Deutsch Ja gesagt. Also Geduld, Zuversicht und Zeit, Ja. Und dann haben wir eine Uhr ticken gehört. Tick, tack, tick, tack, so eine Wanduhr. Ganz langsam die Zeit. Und irgendwann war das dann zu Ende und dann hat man gemerkt, wie jemand den Hörer aufgelegt hat. Dann sind wir da beide gewesen. Sie war zu Hause bei sich und ich war in meinem Einzelzimmer. Und dann haben alle gesagt, ja, was war das jetzt? Ja, aber er hat Ja gesagt. Und dieses Ja hat mich eigentlich dann durch diese ganzen 6 Wochen im Krankenhaus getragen. Und mein Arzt, der mich operiert hat, hat immer gesagt, Ihre Natur heilt Sie, hat er immer gesagt, weil er sich gar nicht vorstellen konnte. Er hat gesagt, das ist wie ein Wunder. Und am Schluss, so nach Ende dieser 6 Wochen, musste ich zum Direktor von dem Krankenhaus gehen. Und ich weiß noch, er saß hinter seinem Schreibtisch und ich saß da vorne wie so eine kleine Maus, ganz eingeschüchtert. Und dann hat er gesagt, ja, also Frau Bouillet, und ich muss Sie darauf aufmerksam machen, Ihr Auge war so schwer verletzt. Wir müssen da eventuell einfach nochmal operieren und ein Glasauge machen. Denn wenn Sie eine Infektion bekommen, dann überträgt sich das auf das andere Auge und dann sind Sie eventuell auf beiden Augen blind. Ich wurde immer kleiner, bin da ganz verschwunden vor seinem Schreibtisch und dann bin ich, gesagt, ich werde darüber nachdenken und so. Dann bin ich dann ganz klein aus seinem Raum raus und draußen stand meine Mutter. Und da bin ich in die Arme gefallen, heulend. Ich habe gesagt, Mama, stell dir vor, der will mir ein Glas. Und so hat meine Mama mich festgedrückt, ganz fest. Und hat sie gesagt, der Barber hat doch Ja gesagt. Der Barber hat doch Ja gesagt. Ja, dann bin ich aus dem Krankenhaus raus. Das war blind. Sonst war ich ja okay. Ich konnte ja gehen und alles und so. Und dann sind wir immer wieder in den Wald gegangen. Und dann haben wir sind wir gegangen, ich weiß noch, Heidelbeeren pflücken oder Schwammerl suchen und so, wie man in Österreich sagt. Und auf einmal mitten im Wald schaue ich und ich schreie und ich rufe, Mama, Mama, Mama. Und dann sehe ich im linken Auge einen Sonnenstrahl reinkommen. Mama, ich kann sehen, dass im linken Auge das Licht kommt rein, Licht kommt rein. Also es war wahnsinnig. Dann ist es zu mir und wir haben uns umarmt und wir haben geweint. Und, ja, und von dem Moment an ist es aufwärts gegangen. Ich habe mich dann gar nicht mehr so damit beschäftigt. Ich wusste, das Ja, es geht Geduld, Zuversicht und Zeit, braucht nur Vertrauen und es Barbara übergeben. Und dann habe ich natürlich gesagt, ja, ich fahre nach Indien. Jetzt muss ich zu ihm fahren und mich bedanken.
Which in my heart I know, I also know to
Dann bin ich im September zum ersten Mal nach Buddha Party mit einer Freundin. 6 Wochen haben wir gebucht, das war auch Dasara. Und ein starkes Erlebnis war hier, es war wie gesagt immer noch 83, dass wir zum Omkar gegangen sind um 5 Uhr früh. Dann sitzen wir da auf der Frauenseite im Dunkeln und warten und auf einmal boom, der Gong. Den gab es damals noch in der Mitte zwischen Mann und Frau, war eine Riesenglocke oder so und der Mann kam rein und hat sie einmal geschlagen. Das war der Gong, den habe ich sofort wieder erkannt. Und dann haben wir das Om 21 Mal gesungen und dann kam die Stille und dann hat man die Uhr gehört. Tick, tack. Da war eine Wanduhr, eine alte englische Wanduhr, die gibt es heute nicht mehr, das ist eine moderne Uhr. Die hing da an der Wand und die machte tick, tack. Tick, tack, da wusste ich, die Botschaft war von Swami. Ja, dann bin ich hier 6 Wochen gesessen. Ich habe mich natürlich ständig bedankt bei Swami, aber er hat mich gar nicht angeguckt. Ich wusste auch, er hat mir ja mein Auge geschenkt. Ich konnte ja nur Danke, Danke, Danke sagen. Aber ich hatte schon auch noch einen Wunsch, wie wir immer sind, Desire. Ich hatte versucht, 10 Jahre lang ein Kind kriegen und es hat nicht geklappt und dann haben wir uns entschieden zu adoptieren. Und dann hatte ich also den Brief geschrieben, bitte hilf uns ein Kind zu adoptieren und hilf uns dabei. Dann hatte ich den Brief immer im Schoß und Swami ging, damals saßen wir noch vor dem Mandir im Sand, es war alles noch Sand und Swami ging vorbei und der guckte gar nicht rüber. Und so nach 6 Wochen, da war ja dann zwischendurch Dasara, da waren wir in der Halle und so weiter und so weiter. Dann habe ich mir am Schluss gedacht, vielleicht stimmt was mit meinem Brief nicht. Also so vor am vorletzten Tag, okay, Swami, ich schreibe ihn noch einmal. Dann bin ich nach Hause ins Zimmer und habe nochmal geschrieben. Und habe geschrieben, Swami, Baba, wenn es dein Wunsch ist oder wenn es Gottes Wunsch ist, dass wir ein Kind haben, dann möge es geschehen. Aber sonst lasse ich es los und werde auch ohne Kind glücklich sein. Ich gehe in Darshan, Baba kommt raus, kommt zu mir hin, streckt die Hand aus und nimmt den Brief. So, dann kommt aber noch was. Er geht vorbei und er geht nicht zu den Männern hinüber, sondern er geht direkt zum Tempel zurück. Und auf einmal in der Mitte des Weges bleibt er stehen und dreht sich um und schaut mich an mit so einem strengen Blick. Er macht so eine Falte hier oben an der Stirn. Boah, das war also wirklich Power. So streng und mich wirklich angeguckt. Boah. Und dann umgedreht und ist rein. Okay. Ja. Dann bin ich nach Hause gefahren und jetzt mache ich den Sprung weiter. Oliver ist 9 Monate später geboren. Das Kind ist 9 Monate später in Brasilien geboren, in Südbrasilien, Curitiba. Und wir sind über eine brasilianische Ärztin, erst eine deutsche Ärztin und die mich zu einer brasilianischen Ärztin geführt hat, die, bei der ich wohnte, die uns zu diesem Kind geführt hat. Und sie hat gesagt, 2 Kinder sind geboren. Wir müssen sofort ins Krankenhaus, sind beide zur Adoption bereit. Wollen Sie einen Jungen oder ein Mädchen? Und da habe ich gesagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was soll ich sagen? Also mein Mann hat gesagt, wenn, dann ein Mädchen. Und dann fuhren wir dahin und dann kam sie mit so einem kleinen Päckchen eingewickelt in Tücher. Und dann hat sie es mir gegeben, diesen Säugling von 1 Stunde. Und ich habe das Baby in der Hand und ich schaue es an und ein solcher Blick. Strenge Schwalte auf der Stirn. Das Baby schaut mich an mit einem strengen Blick wie Baba. Sie hat mich mit genau diesem strengen Blick angeguckt wie Swami. Dasselbe Blick, ich habe das dann auch in mein Tagebuch geschrieben, das war so, so klar. Und das hat auch nicht lange gedauert, das war ein Augenblick. Und dann hat sich das Baby entspannt und wurde ganz rot und fing an zu schreien wie das Baby. Und dann war die Sache klar. Und nach 4 Wochen bin ich dann mit dem 4 Wochen alten Säugling zurück nach Deutschland geflogen. Und dann haben wir sie adoptiert und dann war sie unsere Tochter.
Hast du jemals eine Ahnung davon gehabt, was dir dieser Blick sagen sollte?
Ja, also ich würde jetzt mal ganz ehrlich sagen, Olivia hört ja zu, sie ist ja bei Baba jetzt. Wir hatten sehr schwere Jahre. Ich wusste nicht, wie schwer es ist, ein Kind zu adoptieren, das abgelehnt wurde vorher, ne? Das habe ich durch die Phyllis dann, durch meine Phyllis-Arbeit dann erfahren, dass wenn ein Baby im Mutterleib schon von der Mutter abgelehnt wird, vielleicht weil die Mutter es nicht behalten kann oder will oder nicht darf oder wie auch immer, spürt ja das Kind diese Zurückweisung. Und das ist das Schlimmste für ein Baby, hat mir die Phyllis dann erklärt, wenn man im Mutterleib schon nicht angenommen wird. Das ist die größte Angst. Ne? Die Mutter ist die wichtigste Person und schon im Mutterleib kriegst du alles mit, was die Mutter fühlt und denkt. Jeder Gedanke ist gleichzeitig für dich. Also adoptierte Kinder muss man wirklich verstehen, was man da auf sich nimmt, dass man da auch deren Karma und so, das, also das musste ich erst alles lernen. Sie hat also praktisch viele Jahre auf mich diesen Frust projiziert, den sie im Grunde auf ihre Mutter hatte, weil die Mutter sie in Stich gelassen hatte. Ich habe sie mit 6 Jahren zu Baba mitgenommen und sie war happy hier und wir sind jedes Jahr zu Swami gefahren und wir sind wochenlang hier geblieben. Sie war Balvikas Kind, wir haben Theater spielen dürfen bei Swami und die Olivia war happy hier. Also sie war total glücklich. Und wie sie 8 war, hat sie immer so geweint und hat immer gesagt, Mama, Mama, ich möchte so gerne in die Schule bei Baba gehen, ich möchte hier in die Schule gehen. Und dann habe ich gesagt, ja, aber Olivia, wenn du in die Schule gehst hier, dann bist du doch von uns weg. Ja, Mama, ich weiß, aber ich möchte trotzdem hier bei Baba in die Schule gehen. Na ja, Olivia, gut, aber... Und dann hat sie immer weiter gebettelt. Und dann habe ich gesagt, okay, dann lass uns mal zur Direktorin gehen. Und dann sind wir da, haben wir einen Termin gemacht. Dann ist die ganz ernst geworden und hat die Olivia angeschaut. Hat sie gesagt, you know, you don't know English, you don't know Hindi. You will not understand us. Weißt du, du bist 8 Jahre alt, du sprichst kein Englisch, du sprichst kein Hindi. Wie willst du uns verstehen? Aber wenn du in Deutschland oder wo du herkommst, in die Balvikas-Klasse gehst, jedes Jahr zu Baba kommst, dann bist du immer bei ihm. Wir sind aus der Schule raus und sie ist gehupft und happy, war glücklich und war alles okay. Die Olivia ist dann, wie sie 23 war, hat sie Modezeichnerin gelernt, hat dann ein Praktikum machen müssen, 3 Monate. Und da hat sie Indien gewählt und ist nach New Delhi gegangen zu einem jungen Mode-Fashion-Designer und war dort 3 Monate und hat ihr Praktikum da gemacht und war also total happy, total glücklich. Und sie konnte ja alles. Ich meine, sie konnte... Das Gayatri, sie konnte den Sari wickeln, sie wusste, wie man am Boden sitzt, sie konnte das Arati, das hat sie alles jahrelang gemacht, das war für sie überhaupt kein Problem. Und die haben alle gesagt, but how do you know, wie kannst denn du das alles machen? Ah, ich bin jedes Jahr nach Butterparty gefahren mit meiner Mama, ich kann das alles. Ne? Also die waren hin und her gerissen von dieser kleinen Europäerin. Aber sie hat sich dann auch wieder ein bisschen zurückgezogen, wie sie wieder in Europa war, weil sie ein bisschen Angst hatte, da die indische Kultur ist ja doch was ganz anderes. Also sie hat dann, ja, wie mache ich das jetzt, dass ich das der Reihenfolge erzähle? Vielleicht muss ich sagen, dass, ja, nee, jetzt muss ich nochmals vorher etwas sagen. Ich habe ja 89 die Phyllis kennengelernt und bin ja auch mit der Phyllis jetzt seit fast 30 Jahren, ist auch sehr eng befreundet. Und Phyllis hat mir also enorm geholfen mit der Olivia und hat auch immer wieder gesagt, sie ist in der Schwangerschaft abgelehnt worden, sie muss ihr Schicksal aufarbeiten. Sie soll zu mir kommen und wir arbeiten dran. Diese Zurückweisung im Mutterleib, das ist ihr immer wieder abstürzen. In dem Moment, wo sie praktisch fast schon den Erfolg in der Hand hat, macht sie etwas Verkehrtes und stürzt wieder ab. Ich werde wieder zurückgewiesen von meiner Umwelt. Ich habe nie gefragt, was die beiden gemacht haben. So, das habe ich mich nicht eingemischt. Aber dass sie wie eine Rakete am Himmel nach oben geschossen ist. Wie eine Rakete. Es war unglaublich. Also sie ist das ganze Alte losgeworden mit Phyllis und Swamis Hilfe. Hat dann ein super Examen gemacht als Modedesignerin mit 27. Und wir haben ihr dann als Diplomgeschenk, hat mein Mann ihr geschenkt, 5 Wochen nach Haiti, wo ihre Patentante ein riesengroßes 5-Sterne-Hotel hatte. Ihre Tochter war eine engste Freundin von Olivia. Und dann sind wir am 11. Dezember 2009 losgeflogen. War wie im Traum, ne? So, dass es war so eine Atmosphäre. Aber trotzdem habe ich auch immer etwas Unheimliches gefühlt, weil ich immer diese Armut da unten sah und diese dunkle Armut. Und manchmal kamen so dunkle Wolken hoch. Olivia hatte viele Sachen dabei und wir sind in Schulen gefahren, wo Olivia ganz viel ausgeteilt hat an arme Kinder. Die hatte von Deutschland ganz viel mitgenommen, Stifte und Malsachen und Bücher und Süßigkeiten. Das hat sie alles mitgebracht in ihrem Koffer. Und mein Mann hat da auch 2 Schulen schon viele Jahre unterstützt und war da sehr aktiv mit Seva. Und dann war fest geplant, dass wir am 9. Januar Haiti verlassen und hinüberfliegen nach Santo Domingo und da nochmal ans Meer fahren, um noch so die letzten 4 Tage so ein bisschen Meer genießen. Und okay. Und dann hat Olivia gesagt, Mama, ich möchte so gerne hierbleiben. Ich glaube, sie hatte sich da in einen Franzosen ein bisschen verliebt. Und ich würde gerne erst am 14. kommen. Wir sehen uns dann in Santo Domingo. Wir fliegen gemeinsam zurück und ich bleibe noch hier. Und dann haben wir das alles organisiert. Okay, dann sind wir nach Santo Domingo geflogen. Und es war wie in diesen ganzen schönen Prospekten. Also Blue Sky, türkisblaues Meer, wunderschöner Strand. Und wir gehen am Strand Nachmittag und wir stellen uns so ins Wasser. Ich sage so, es mir kommt mir fast unheimlich vor, diese Kulisse da. Diese Schönheit, diese Fülle, dieser Strand, das blaue Meer. Wenn ich jetzt zurückdenke, wieder die Armut da in Haiti, das ist mir so ein bisschen fast unheimlich. Also irgendwas haben wir gespürt. Ich weiß es nicht was, aber es war uns etwas so, nicht greifbar, aber, ne? Und am nächsten Tag fing es an zu regnen, zu regnen, zu regnen, zu regnen. Das war dann der 10. Und am 11. wurde es noch stürmischer. Und am 12. schlechtes Wetter, grau in grau. Und da sind wir nachmittags so zum Meer, einfach nur mal raus. Und mein Mann, der schwimmt immer so weit hinaus. Und dann bin ich ein Stück geschwommen und habe plötzlich so eine Angst gekriegt, weil es mich so rausgezogen hat, habe ich mich umgedreht und mit aller Mühe bin ich wieder zurück und bin ins Zimmer gegangen. Und wie ich ins Zimmer komme, kommt mein Mann zurück und sagt, ich bin fast nicht zurückgekommen, ich hatte keine Kraft mehr. Und am Schluss habe ich gesagt, lieber Gott, ich kann nicht mehr, ich lege mich in deine Arme. Und dann habe ich mich einfach auf den Rücken gelegt und auf einmal habe ich etwas gespürt, am Bauch was kratzt. Und dann habe ich gemerkt, es sind die Algen und hat mich das Meer an den Strand gespült. Es war der 12., es war 4 Uhr Nachmittag. Er hat sich umgezogen, dann sind wir essen gegangen und wie wir vom Essen nach Hause kommen, hieß es an der Rezeption, riesengroßes Erdbeben in Haiti. Man kann niemanden erreichen, alles ist blockiert, keine Telefonleitungen, alles. Und wir in Santo Domingo hätten einen Tsunami gehabt, Stufe 3. Und dann haben wir gewusst, an dem Moment, wo mein Mann um 4 Uhr nachmittags nicht mehr aus dem Meer rauskam, war das Erdbeben in Haiti. Also irgendwie hast du das Gefühl, du gehst aus deinem Körper raus, du möchtest jetzt gar nicht da sein, du möchtest gar nicht mit dem Allen konfrontiert werden. Das ist so etwas Übermächtiges an Angst. Das ist eine Angst, die man gar nicht beschreiben kann. Ich konnte nichts empfinden, nichts. Ich weiß eigentlich nicht, wo ich war. Ich war wie gefroren, ich war wie tief gefroren. Dann sind wir in eine Kirche gegangen und da habe ich mich auch auf den Boden gelegt und habe zu Baba gebetet. Dann fing wieder an das Beten. Ich weiß noch, dann habe ich am Boden, wie wir auf der Straße gegangen sind, habe ich eine Feder gefunden von einem Vogel und die war oben an der Spitze abgebrochen und so. Und dann musste ich diese Feder aufheben und anschauen und dann habe ich das Gefühl gehabt, das hat irgendwie eine Bedeutung. Konnten nicht mit Haiti telefonieren. Und dann war eine Nacht, wo mein Mann dann fast zusammengeklappt ist in der Nacht im Bett. Er hat nur geweint und er hat gesagt, er hat das Gefühl, dass er Olivia nicht genügend seine Liebe gezeigt hat in seinem Leben und er hört sie dauernd und sie ruft nach ihm und sie sagt, Papa, bring mir Wasser, ich brauche Wasser. Und er weiß, sie lebt und er muss ihr Wasser bringen und er muss ihr seine Liebe beweisen und er muss zu ihr, er muss hinüber nach Haiti. Und kam dann drüben an und dann ist er auf dem Hotel vor den Trümmern angekommen. Es war nur mehr flach. Und dann hat er da 2 Tage gesessen und ist immer wieder auf den Trümmern gesessen und hat Olivia gerufen. Ich suche dich, wo bist du? Ich habe Wasser für dich, Olivia. 2 Tage. Immer der Vater Unser gebetet. Es ist auch durch die Zeitung gegangen, haben sie gesagt, dieser Franzose, der hat nur gebetet, immer gesessen und gebetet. Und dann hat er immer nach seiner Tochter gerufen. Also auf alle Fälle haben sie sie geborgen. Und mit diesem kleinen Flieger, mit dem Hilfskonvoi, ist mein Mann wieder zurückgeflogen. Wir haben uns dann in Santo Domingo im Krematorium getroffen. Da kam er an, natürlich von Kopf bis Fuß verstaubt und blass und bleich und ganz schlecht aussehend. Und am nächsten Tag hat er noch gesagt, er möchte in die Kirche gehen. Und auf dem Weg in der Kirche hat er keine Kraft mehr gehabt, hat er sich am Boden gesetzt. Und da habe ich gesagt, du brauchst nicht in die Kirche gehen, wir gehen ins Krankenhaus. Du bist so erschöpft. Dann habe ich ihn ins Krankenhaus gebracht. Ja, also jetzt muss ich nochmal zurückgehen, einen Schritt. Wie mein Mann in Haiti war und nach Olivia gesucht hat, haben wir in Santo Domingo in dem Haus von den Freunden von Nadine eine Messe lesen lassen. Und da ist ein dominikanischer Priester gekommen, auf Spanisch. Der hat in dem Haus eine Messe gelesen. Die ganze Familie ist sehr gläubig. Und während der Messe ist plötzlich über eine Freundin, über ein Handy, eine Botschaft gekommen. Während der Messe kam sie herunter und hat gerufen und hat gesagt, Nadine ist geborgen, während der Messe. Und nach der Kommunion von der Messe, nachdem er die Kommunion ausgeteilt hat, ist er plötzlich umgefallen, der Priester. Wie ein Stück Stock umgefallen, am Bodenlager. Und jetzt haben wir alle geglaubt, jetzt ist er auch tot. Also du weißt, du bist ja so oben nur mit Tod umgeben. Also du denkst, jetzt ist wieder was passiert und so. Ne? Und dann hat der Priester die Augen langsam geöffnet und dann hat er gesagt, Gott hat zu mir gesprochen und ich habe ein Mädchen gesehen in einer Wiese voller Blumen. Und das hat Gott zu ihm gesprochen. Und er hat gesagt, ein Mädchen mit weißer Haut. Und dann wusste ich sofort, es war eine Botschaft. Aber wie gesagt, die Wiese und die Blumen waren schon auf der anderen Ebene. Dann kam noch in Santo Domingo eben, dass ich dann im Hotel mit meinem Mann dann im Zimmer war und dass er dann in der Nacht keine Luft mehr bekommen hat. Und ich bin aufgesprungen und er hatte die Arme hoch und ich wusste, es ging um Leben und Tod. Und dann wusste ich, dass mein Mann immer zu mir gesagt hat, er will alles nur nicht wiederbelebt oder Ding. Und dann habe ich die Hände gefaltet und habe ihn angeschaut, habe gebetet, auf Französisch habe ich das gesagt, weil er Franzose war, Dieu que ta volonté soit faite, o Herr, dass dein Wille geschehe, o Herr, dein Wille geschehe, o Herr, dein Wille geschehe. Also ich lasse los, o Herr, dein Wille geschehe. Wie ein Automat habe ich das gesagt, o Herr, dein Wille geschehe. Ich wusste, mein Mann wollte nicht, okay. Und dann stürmte die ganze Rettung rein und die Ärzte plötzlich. Und der Arzt stürmte auf ihn und hat seinen Puls genommen. Und dann hat er mich angeguckt und hat gesagt, está muerto. Er ist schon gegangen. Dann sind sie alle raus. Und dann bin ich da alleine gewesen mit meinem Mann und dann habe ich ihn so in die Arme genommen, seinen Kopf, die Augen und sein Gesicht. Und dann habe ich ihn so angeschaut und dann habe ich einfach gesagt, so, das weiß ich noch, geh ins Licht, geh jetzt ins Licht, schau nicht zurück, ich schaffe das schon, schau nach vorne, hab keine Angst, geh nach vorne, schau ins Licht. Und es war so unglaublich, weil sein Körper war vorher so blau und so entstellt und so verkrampft und so. Und ich weiß nicht, wie lange das gedauert hat, aber er wurde ganz glatt und ganz schön. Er war ganz friedlich, ist er da gelegen, hat losgelassen. Und irgendwie, ich weiß es nicht, vielleicht nach einer halben Stunde, oder ich weiß es nicht, konnte ich ihn liegen lassen. Und dann ging das seinen Weg. Dann bin ich noch die Tage geblieben in Santo Domingo, bis beide Urnen bereit waren, ne? Dass beide so waren, dass die Urnen nach Deutschland geschickt werden konnten. Die durfte ich persönlich ja nicht mitnehmen, aber ich wollte das sicher gehen, dass das alles geklärt war. Und dann bin ich, ich glaube, es war dann so Mitte Februar, bin ich dann zurückgeflogen, allein. Ne? Die Urnen waren, glaube ich, im selben Flugzeug, aber nicht unter meiner Obhut. Wie ich zurückgekommen bin nach Europa, bin ich gleich zu Phyllis nach Zürich geflogen, die mich eingeladen hat, und ich bin 5 Tage bei ihr geblieben. Und am 3. Tag hat sie gesagt, wir können jetzt nach innen gehen und arbeiten, auf der inneren Ebene, und schauen, was uns gezeigt wird. Ich habe mit ihr jeden Tag telefoniert, wie ich in Santo Domingo war. Ich habe sie immer angerufen, sie hat mir immer gesagt, sie hört Olivias Stimme, aber dann ist es immer wieder unterbrochen. Und da, wie ich bei ihr in Zürich war, hat sie gesagt, sie hört jetzt ganz klar Olivias Stimme, ist ganz präsent, und Olivia sagt, ich bin so glücklich, dass du mich jetzt hörst, Phyllis, und that you hear me. Ich bin so glücklich über deine Arbeit, die ich kennengelernt habe, denn ich wusste sofort, dass ich tot war und dass ganz viele Menschen um mich herum auch tot waren. Und ich wusste, ich musste ihnen helfen, denn sie wussten es nicht, viele wussten es nicht. I had to rescue them, I had to help them. So I did what I could. Ich habe getan, was ich konnte. Ich habe es ihnen gesagt und gesagt, steh auf oder du musst jetzt gehen. And now they're all gone. They're all dispersed, they're all gone. Und dann hat sie gesagt, and Phyllis, I'm more alive than ever, and I'm free, and I can fly. Ich bin lebendiger denn je, ich bin frei, und ich kann fliegen. You must tell everyone, there is no death, and death is not painful. musst jedem sagen, es gibt keinen Tod. Und Tod ist nicht schmerzhaft. You have a body and then you go out of the body and you take another body. Du hast einen Körper, du gehst aus ihm raus und dann hast du einen anderen Körper. Und dann hat Phyllis gesagt, wie geht's denn dem Papa? Hat sie gesagt, how is Mary Adek? Hat sie gesagt, Papa, der ist neben mir. Der liegt da neben mir, aber der ist noch sehr traumatisiert. Denn der hat gehofft, dass er mich findet. Aber er hat nur meinen gebrochenen Körper gefunden. Aber das bin nicht ich. Aber es wird ihm besser gehen. Er hat mich gesucht, er hat mir geholfen, jetzt werde ich ihm helfen. Und dann hat sie gesagt, und jetzt möchte ich Mama sprechen, hat sie gesagt, now she looks at you. Und dann hat sie gesagt, Mama, ich liebe dich mehr denn je. Ich kann dich jetzt vollkommen bedingungslos lieben. Es gibt keine Hindernisse mehr. Du warst die beste Mama, die ich haben konnte. Ich bin dir so dankbar für alles. Dem Papa habe ich schon gedankt. Und jetzt kann ich euch bedingungslos lieben. Aber ihr müsst allen sagen, es gibt keinen Tod. Phyllis sagt ja dann immer, was sie sieht. Dann hat sie gesagt, ich sehe jetzt, wir müssen uns alle an der Hand halten. Und dann hab ich der Olivia Hand genommen, Olivia Papa Hand, Meredith Phyllis Hand, ich Phyllis Hand. Und dann waren wir so im Viereck. Und dann hat die Phyllis gesehen, jetzt werden sie hinüberpropelliert, hat sie gesagt, propellt. Und dann ist noch was Wunderschönes passiert. Dann hat die Phyllis gesagt, oh Christa, I can't describe, ich kann es nicht beschreiben. What I see Lorna, ihre Tochter, ihre verstorbene Tochter, she's there. And there is so much love. It's all unconditional love. It's just light, pink light, so much. And Olivia is running in her arms. Olivia lauft in ihre Arme und Lorna nimmt sie in die Arme. Es ist unbeschreibbar. Und dann wussten wir, jetzt sind sie drüben. Ja, und das war eben noch diese wunderschöne Botschaft, die ich von der Phyllis bekommen habe. Und es gab dann eben noch so viele kleine Erlebnisse, die man dann wie so ein Puzzle zusammensetzt und eben einfach realisiert, dass alles ein göttlicher Plan war und alles von langer Hand vorbereitet. Und zu diesem göttlichen Plan gehörte auch noch eine Postkarte, die Olivia ihrem Papa geschrieben hatte, die ich dann ein paar Monate später gefunden habe, wie ich ihre Wohnung räumen musste. Und da lag diese Postkarte eines Tages da, eine wunderschöne rote, in roter Farbe, eine Fotografie aus Marrakesch, ein Tunnel, wohin durch dieses Tunnel geht ein Mann mit einem Fahrrad und einem kleinen Mädchen an der Hand. Und sie gehen durch einen Tunnel und am Ende des Tunnels ist Licht. Und ich sehe diese Karte und ich drehe sie um, 2008 Weihnachten, also ein Jahr davor. Und Olivia schreibt: Liebster Papa, diese Karte repräsentiert uns beide. Und sie repräsentiert unser letztes Jahr. Und mir kommen die Tränen und die Tränen, weil sie hat sich noch verschrieben. Sie hat noch geschrieben auf Französisch, unser letztes Jahr. Dabei wollte sie schreiben, das Vergangene. Aber sie hat das letzte Jahr geschrieben. Und dann zeige ich diese Karte einer Nichte von meinem Mann. Und die schaut die Karte an und sagt: Ja, du hast nicht alles gesehen. Sag ich: Wie? Du hast nur durch das Tunnel geschaut. Jetzt schau mal auf die Karte, wer da außen drauf ist. Schau mal außen rechts. Ich schaue außen rechts auf die Karte und ich sehe ein Frauengesicht, rote Lippen, die Augen, die Tränen, sie weint. Und sie schaut hin, wie die beiden gehen. Und das bin ich. Und so hat mir Baba so viele kleine Bausteine gegeben. Und jetzt schließt sich der Kreis. Jetzt komme ich wieder zu Baba zurück. Jetzt schließt sich der Kreis bei einer lieben Freundin, die auch letztes Jahr im Chor hier war. Und ich habe ihr dann die Sterbebilder geschickt. Und sie hatte die Bilder auf ihrem Schreibtisch gestellt. Und dann ist sie morgens aufgestanden. Und dann kommt sie zu ihrem Schreibtisch. Und dann sieht sie plötzlich, was da ist. Sie hat sich auf dem Foto von der Olivia Wibute materialisiert. Und dann hat sie es so angefasst und es ist Bubuti runtergefallen und dann hat sie es fotografiert und hat mir das geschickt und dann habe ich gewusst und jetzt schließt sich eben der Kreis, sie ist bei mir, sie ist jetzt bei mir, die wollte ja immer bei mir in die Schule gehen. Jetzt habe ich sie zu mir geholt, du brauchst nicht traurig sein, sie ist bei mir. Und das Vibhuti hat er mir gezeigt, dass ich es verstehe. Ja, und so habe ich dann eben diese ganzen Bausteine zusammengesetzt und habe immer mehr dann später verstanden, dass das alles Gottes Wille war. Dass mir Baba das gezeigt hat mit diesem Blick hier, wie er den Brief genommen hat. Dass er mir schon gezeigt hatte, es wird nicht einfach. Aber wir gehen da durch. Der Blick und Olivia, der Blick, also es ist jetzt okay. Ich wusste, dass Baba da ist und dass er jetzt alles macht, dass alles gut wird. Und Baba hat mich an der Hand gehabt und mich beschützt. Und da hat mich Baba durchgetragen, durch diese ganze Zeit. There is no death, es gibt keinen Tod. Baba hat uns ja das alles so gezeigt, den Weg. Dann haben die Leute mich immer angerufen. Wie ist es möglich, dass du das schaffst? Und da habe ich gesagt, ist ganz einfach. Sink or swim. Geh unter oder schwimme. Und ich habe mich für Schwimmen entschieden. Es ist ganz schwer zu schwimmen. Ich paddel mit Mühe und Not an der Oberfläche, halte ich mich. Aber ich schwimme und ich habe mich für Schwimmen entschieden. Und dann, Phyllis sagt uns immer, the past is gone. The future is uncertain. You have to live now. Vergangenheit ist vorbei. Zukunft ist ungewiss, das habe ich ja jetzt auch gelernt. Du musst jetzt leben, im Hier und im Jetzt. Und da kam bei mir ein innerer Satz von Baba: Never give up. Never give up. Never give up. We have to learn forbearance. Wir müssen lernen, die Dinge anzunehmen und zu ertragen. Denn was immer er uns schickt, ist der göttliche Plan und es ist das Beste, was er uns gibt. Jeder sollte das, was immer geschieht, so behandeln, als wäre es ein Geschenk Gottes. Und jetzt kommt er. Vielleicht ist das jetzt auch noch zum Schluss wichtig, wenn wir auf uns nehmen, was Baba uns gibt und nicht, warum musste mir das geschehen? Warum musste ich durch so ein Leid? Wenn wir es einfach annehmen und sagen, es hat einen tieferen Grund, den ich jetzt nicht verstehe. Es hat Jahre gedauert. War wirklich ganz viel Schmerz, es auch war viel Einsamkeit und viel Angst, auch das Gefühl, überhaupt keinen Boden mehr unter zu Füßen zu haben. Ich würde sagen, monatelang habe ich das Gefühl gehabt, ich stürze in einen Abgrund und es ist nichts unter meinen Füßen mehr. Ich bin irgendwo im Weltall. Aber, wie soll ich sagen, Swami ist immer da mit seiner liebevollen, universellen Kernes. Und was hat er gemacht? Er hat mir einen liebevollen Partner geschickt.
Ein Baba-Devote?
Noch nicht. Aber jetzt komme ich zu meinen ersten Worten. Deine ersten Worte waren, wo hast du zum ersten Mal von Baba gehört? In Bad Kissingen bei dem Vortrag von Roy Eugene Davis. Das liegt, wie gesagt, jetzt 40 Jahre zurück. Und da war er auch. Genau an dem Vortrag war er auch. Aber wir haben uns noch nicht gekannt. Das haben wir dann irgendwann mal entdeckt. Er ist also dieses Mal zum ersten Mal hier. Ich habe ihn jetzt nach Buddha Party mitgenommen und er fühlt sich happy und glücklich und sagt mir dauernd, wie schön es hier ist und wie zu Hause er sich fühlt. Ja, was soll man jetzt noch sagen? Es ist
ein wunderbares Schlusswort.
Baba, wenn man ihm alles überlässt und ihm nicht grollt für die Prüfungen, dann schenkt er einem auch solche Geschenke. Sei rar.
Damit, liebe Hörerinnen und Hörer, ist diese Sendung wieder zu Ende. Wir waren bei Christa Bouillet, die uns ihre Lebensgeschichte und ihre ganz eigene Geschichte mit Sai Baba erzählt hat. Ihr Radioteam verabschiedet sich für heute von Ihnen. Am Mikrofon war für Sie heute Evelyn Seligert.